Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Dominik hat Andreas Hinderks zu Gast. Das Thema, in welche beide einen Deep Dive wagen, ist der User Experience Questionnaire.
Zu den ganzen Mehrwerten, die wir durch Produkte erzeugen, gehören auch Erlebnisse. Im Idealfall positive Erlebnisse. Aber als Produktverantwortliche müssen wir auch wissen, wie es eigentlich um die Erlebnisse steht, die wir versuchen mit unseren Produkten zu ermöglichen. Also möchte ich heute über ein Standardinstrument sprechen, das in diesem Kontext benutzt wird, den UEQ. Und wen hätte ich mir Besseres einladen können als einen derjenigen, die seit Jahren den UEQ weiterentwickeln, unfassbar oft eingesetzt haben und auch sicherlich viele Tipps dazu haben. Nämlich, ich habe mir Andreas Hinderks eingeladen. Hallo Andreas.
Hallo Dominik, es ist mir eine Ehre, hier mal wieder im Podcast bei dir zu sein.
Ja, in der Tat, du bist nicht zum ersten Mal da. Nichtsdestotrotz möchte ich all denjenigen, die dich vielleicht noch nicht gehört haben, dich noch nicht kennen, die Gelegenheit geben, dich kennenzulernen. Also bevor wir gleich in das Thema des UEQ einsteigen, magst du dich all denjenigen einmal kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen?
Das mache ich doch sehr gerne. Also mein Name ist Andreas Hinderks. Ich bin mittlerweile in Hannover Professor für Human-Computer Interaction, wie es so schön heißt. Und beschäftige mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit Produktentwicklung und das, was man so drumherum alles so macht. So angefangen so ganz klassisch als Informatiker. Also ich bin studierter Informatiker, habe sehr viel programmiert, habe sehr viel quasi auf der Entwicklungsebene gearbeitet. Und jetzt kann man spöttisch sagen, ich habe mich hochgearbeitet auf die andere Seite, nämlich auf die Seite der Anforderungen. Das heißt, wie muss ein Produkt überhaupt gebaut sein? Und um die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer dann auch entsprechend abzubilden. So, das habe ich ganz klassischerweise als Product Owner gemacht und habe mich dann recht zügig auch in diese ganze Thematik Usability, User Experience und so weiter eingearbeitet, weil es war mir auch schon damals klar, dass die quasi Wahrnehmung und Reaktion, die so ein Produkt beim Nutzerinnen oder bei den Nutzerinnen und Nutzern erzeugt, auch irgendwo sichtbar gemacht werden muss. Und das ist was zum Schluss auch zum Verkaufen geeignet ist und Argumente liefert. So, und deswegen habe ich mich auch sehr schnell damit beschäftigt oder sehr frühzeitig damit beschäftigt, mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt in diesem ganzen User Experience Umfeld, wie kann man User Experience überhaupt sichtbar machen. Und das ist so, wenn man so das eine, was mich so in meinen letzten 10, 15 Jahren angetrieben hat, so hervorstechen kann, ist wirklich die UX sichtbar zu machen.
Und jetzt ist eine Variante, das zu tun, der UEQ, der User Experience Questionnaire. Ich witzel ja immer rum, dass der so alt ist, dass das User Experience, was heute UX ist, noch mit UE abgekürzt worden ist. Aber trotzdem, vielleicht hast du da ein paar mehr Insights. Was ist eigentlich der UEQ? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Wie lange bleibt der? Magst du uns so eine Mini-Intro geben, bevor wir dann die einzelnen Facetten da genauer durchsprechen?
Ja, ja, das mit der Mini-Info ist ein bisschen, weil er ist echt schon ein Tacken älter. Also Tacken älter im Sinne von, also gar nicht mal so alt. Also es begab sich zu einer Zeit, das war so 2006, da haben sich drei SAP-Kollegen, nämlich Bettina Laugwitz, Theo Held und Martin Schrepp zusammengetan und haben den, in Anführungszeichen, Original User Experience Questionnaire ins Leben gerufen. Und zwar basierend auf dem seinerzeit veröffentlichten UX-Modell von Mark Hassenthal, nämlich das Prinzip nach der hedonischen und pragmatischen Qualität. Und das ist genau das, was die seinerzeit aufgegriffen haben und dort im Grunde genommen einen Fragebogen zu entwickelt haben. In dem Falle der User Experience Questionnaire natürlich vom Namen her natürlich wie Faust aufs Auge ist, weil es ist halt ein Questionnaire, der die User Experience misst und seinerzeit gab es noch nicht so viele. Also konnte man natürlich den Namen wunderbar mit belegen. So, und aus der Historie heraus, wenn man das Ganze weitertreibt, gab es halt zu Anfang, glaube ich, ganz als erstes 2006 die deutsche Version. Dann gab es sehr schnell eine englische Version von dem Ganzen. Und dann war lange Zeit Ruhe, also ein paar Jahre Ruhe. Und dann kamen so mehr oder weniger Martin Schrepp, meine Wenigkeit und der Jörg Tomaszewski zusammen und haben uns mal so überlegt, was kann man denn mit dem User Experience Questionnaire denn noch machen, und haben daraus quasi in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Familie entwickelt, wo wir wahrscheinlich jetzt noch im Laufe des Podcasts an der einen oder anderen Stelle noch wieder zurückkommen werden.
Jetzt hast du gerade Familie gesagt. Magst du mir einmal ganz kurz klar machen, was du mit Familie an der Stelle meinst?
Ja, also der User Experience Questionnaire, der Original ist ja dazu imstande, über 6 UX-Faktoren, sogenannte UX-Faktoren, die entsprechend zu messen. Das ist auf der einen Seite alles das, was in Richtung hedonische Qualität geht. Dort gibt es 3 entsprechende UX-Faktoren. Und dann gibt es da gibt es 2 UX-Faktoren. Bei den pragmatischen gibt es 3 UX-Faktoren. Und entsprechend gibt es die sogenannte Valenzdimension, nämlich die Attraktivität, die im Grunde genommen alles misst. Das ist im Grunde genommen das, was der UEQ, der User Experience Questionnaire, in der Originalfassung misst und das, was er heute auch noch imstande ist zu messen. Wenn ich von dem UEQ-Familie spreche, meine ich, dass es von dem UEQ auch noch verschiedene andere Varianten gibt. Es gibt zum Beispiel einen UEQ-Short, also einen UEQ-S. Das heißt, der hat nicht wie der Original-UEQ 26 Items, sondern nur 8 Items, misst dafür auch weniger, nämlich nur rein hedonische Qualität und pragmatische Qualität, ist dafür aber wesentlich kürzer und kann relativ schnell eingesetzt werden, um einfach mal auf eine Website oder sowas eingebunden zu werden, um recht schnell, ich sag mal, die hedonische und pragmatische Qualität zu messen. Dann gibt es die UEQ-KPI beispielsweise, wo wir aufgrund der UX-Faktoren und einer Wichtigkeitsangabe entsprechend eine KPI berechnen können. Wir haben dann noch einen UEQ-Benchmark, wo wir die Ergebnisse, die man mit dem UEQ macht, auch noch in einem Benchmark vergleichen kann. Und jetzt haben wir auch noch neuerdings den UEQ-Plus, der nicht mehr an dieses feste, hedonisch-pragmatische UX-Modell behaftet ist, sondern der im Grunde genommen eine freie Auswahl von UX-Faktoren zulässt, sodass ich im Grunde genommen die UX-Faktoren auswählen kann, die für mein Produkt überhaupt relevant ist. Weil es ist ja relativ klar, oder es ist zumindest offensichtlich, dass eine Webseite, die jetzt beispielsweise contentlastig ist, andere UX-Faktoren hat, die wichtig sind, als es jetzt beispielsweise ein medizinisches Gerät ist, wie ein MRT oder sowas. So, und aber beide Welten mehr oder weniger abdecken zu können, haben wir halt den UEQ Plus ins Leben gerufen und dort eine Sammlung von verschiedenen UX-Faktoren zusammengebaut.
Okay, lass uns da auch nachher mal drauf zu sprechen kommen. Jetzt weiß ich, dass der Fragebogen als solches, wie ich finde, ich hätte vorher nur ganz andere kennengelernt, also standardmäßig, dass du eine Aussage hast und dass du dieser Aussage zu oder nicht zustimmst. So etwas habe ich oft gesehen. Dann kam der UEQ in meinen Dunstkreis als semantisches Differential. Also ich habe 2 gegensätzliche Wörter und ich kann dazwischen mit einer 7er Abstufung ankreuzen, ob es eher cool oder uncool ist, schnell oder langsam ist. Das ist quasi aber durch den ganzen Fragebogen aufgebaut. Oder wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
Das ist genau richtig. Also der Fragebogen selber, der ist wie eigentlich fast jeder Fragebogen im UX-Feld aufgebaut, nämlich durch so ein Gegensatzpaare, wie du schon gerade sagtest, cool, uncool oder schön, hässlich, schnell, langsam. Das heißt, der Probandin bekommt letzten Endes diese Gegensatzpaare präsentiert und muss dann quasi zwischen diesen Gegensatzpaaren sich einordnen, wo er denn hintendiert und das mit so einer 7er Skala, wie du schon richtig sagtest. Das heißt, ich kann entweder zwischen Vollausschlag nach links beispielsweise würde langsam stehen oder Vollausschlag nach rechts würde schnell stehen, kann ich entsprechend abstufen, wo ich hintendiere und wie ich das Produkt wahrnehme. So, das passiert im Grunde genommen für jeden UX-Faktor. Gibt es 4 verschiedene Items, sogenannte, die nämlich genau diese Gegensatzpaare sind. Und damit wird im Grunde genommen statistisch, psychologisch hinterstehend der UX-Faktor selber berechnet.
Jetzt hast du UX-Faktor häufiger genommen. Ich glaube, das muss man einmal ganz kurz erklären. Wenn man sich den Fragebogen nämlich so anschaut, dann, du hattest jetzt die hedonische Qualität, pragmatische Qualität genannt. Das sind sozusagen Überkategorien, genauso wie eine Valenzdimension. Aber der UEQ in seiner klassischen Variante, der misst sozusagen ja Attraktivität, Effizienz, Vorhersagbarkeit, Simulation, Durchschaubarkeit und Originalität. Und die sind jeweils durch, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, jeweils durch 4 von diesen Wertpaaren abgebildet.
Bei der Attraktivität sind sogar 6.
Deswegen bist du.
Das ist eine Ausnahme.
Sehr gut. Aber dafür haben wir dich ja. Damit, genau. Damit wir hier auf jeden Fall das richtige Wissen vermitteln. Lass uns nachher auch über die einzelnen Sachen sprechen, weil ich glaube, wenn ich KPI höre, werde ich immer hellhörig. Wenn ich Benchmark höre, bin ich auch immer neugierig. Und UIQ Plus ist etwas, das ich ja sogar selber schon auch einsetze und sehr schätze. So aus deiner Person, aus deiner Erfahrung, aus deiner Perspektive heraus, warum ist es für mich als Produktverantwortlicher eigentlich wertvoll, mich mit dem UIQ auseinanderzusetzen? Also was sind die Vorteile, die mir ein UIQ in meiner Verantwortung irgendwie anbietet?
Wie ich das schon mal immer wieder sage oder versuche, den Leuten zu erklären, dass der UIQ in der Lage ist, die UX sichtbar zu machen. Weil die Problematik ist ja oftmals, man entwickelt irgendwas, auch schon prototyptechnisch irgendetwas, und dann will man natürlich erfahren, ist das, was dort entwickelt worden ist, überhaupt das, was der Kunde oder der Anwender, Anwenderin überhaupt haben möchte. Das heißt, wie wird das wahrgenommen? Rein von der Funktionalität hinaus ist der UIQ dann halt in der Lage, genau die UX-Faktoren, die man vorher natürlich ausgewählt hat beim UIQ Plus oder die UX-Faktoren, die festgelegt beim originalen UIQ, dass man dort entsprechend eine Aussage bekommt. Nämlich, ist es durchschaubar, ist es entsprechend Attraktivität, also ist es attraktiv entsprechend, ist es neuwertig und so weiter. Das heißt, ich kriege eine Aussage als Product Owner, wie mein Produkt wahrgenommen wird. Das ist eine ganz andere Aussage, die ich natürlich zusätzlich in meiner Bewertung beziehungsweise in meinem in Anführungszeichen Test mit reinnehmen kann. Wie gut ist das, was ich entwickelt habe oder das, was das Team entwickelt hat, und wie wird das wahrgenommen und wie gut wird das wahrgenommen, sodass ich darüber auch eine Aussage treffen kann, was ich ja vorher eigentlich nicht kann. Und das hat der UIQ hat da den charmanten Vorteil, dass er mit relativ wenig Probanden, also mit 20, 30 Probanden, kriege ich schon ein relativ stabiles und aussagekräftiges Ergebnis hin. Was ich sonst nicht hinbekomme, wenn ich jetzt qualitativ irgendwas aneignen müsste, sprich mit Interviews und so weiter, das kann ich auch machen, klar, keine Frage. Das ist natürlich aber wesentlich aufwendiger und wesentlich komplexer in der Auswertung. Da bietet der UIQ ein recht schnelles Instrument, um dort recht zügig eine Aussage treffen zu können oder eine Aussage entsprechend über den Fragebogen zu ermitteln, wo ich über die UX-Faktoren eine Aussage bekomme, wie gut ist mein Produkt und wie wird mein Produkt wahrgenommen.
Jetzt hattest du eben das Benchmark erwähnt. Das heißt, es gibt, kannst du mir da vielleicht ein bisschen was zu erzählen oder erklären, weil ich mir jetzt unter Benchmark erstmal vorstelle, ich kann mein Produkt, das ich jetzt damit irgendwie, ich mache die UX jetzt meines Produktes sichtbar. Und immer ist die Frage, sind wir gut, sind wir schlecht, was heißt das und so weiter. Da hilft mir wahrscheinlich ein Benchmark, oder?
Ja, das war genau die Fragestellung, die wir seinerzeit hatten oder die man uns auch herangetragen hat. Nachdem, ja, ich habe hier ein Ergebnis von irgendwie bei Attraktivität von mir aus plus 2. Bin ich jetzt gut oder bin ich jetzt schlecht? Jetzt muss man wissen, dass die Skala, also sprich der Wertebereich, den jeder UX-Faktor annehmen kann, zwischen minus 3 und plus 3 liegt. Jetzt kann man ja in Anführungszeichen der irrsinnigen Meinung sein, ja, okay, so alles, was positiv ist, also sprich irgendwas bei plus 1, 2 oder 3, ist erstmal positiv. Und wenn ich bei plus 2 bin, dann bin ich ja schon fast am Ende der Skala, muss es also noch besser sein. Jetzt ist es aber so, dass tendenziell die pragmatischen Qualitäten oder die pragmatischen UX-Faktoren tendenziell besser bewertet werden als die hedonischen UX-Faktoren. So, und wenn man das Ganze berücksichtigt, das heißt, dass jeder UX-Faktor ein bisschen anders bewertet wird von den, also tendenziell anders bewertet wird, und man das berücksichtigt und das in einen Benchmark reinpackt, dann hat man auf einmal eine ganz andere Interpretation der Zahlen, die man dort hat. Nämlich, dann kommt nämlich heraus, dass natürlich ein plus 2 bei Attraktivität schon recht gut ist. Aber jetzt beispielsweise ein plus 1 bei Durchschaubarkeit eher standard normal ist. Aber ein plus 1 beispielsweise bei der Originalität schon wieder recht gut ist. So, und das, um das jetzt genau abzubilden, haben wir halt den Benchmark entwickelt. Das haben wir aufgrund unserer Historie gemacht, weil wir haben schon einiges an Studien mit dem UIQ gemacht und haben mal die ganzen Daten zusammengesammelt und haben mal geguckt, naja, wie ist denn so die durchschnittliche Bewertung gewesen und was kann man daraus ableiten, und haben genau auf dieser Datengrundlage, das waren ungefähr, also knapp 1000 Studien, die wir da haben an Daten, dort haben wir dann entsprechend den Benchmark entwickelt. Und der ist auch sehr robust und der ist auch sehr aussagekräftig.
Aber das heißt, der Benchmark ermittelt oder nutzt sozusagen einfach die Streuung der bisherigen durchgeführten Studien. Also das heißt, wie verteilen sich so die Bewertungen für Attraktivität oder durch Simulation und so weiter auf diese 1000 Studien?
Exakt. Das ist genau die Basis gewesen. Und darauf haben wir genau den Benchmark halt berechnet.
Jetzt bin ich ja als Produktverantwortlicher immer so ein bisschen zahlengeil. Muss ich fairerweise immer sagen. Du hattest eben den UIQ KPI auch genannt. Und KPI klingt erstmal großartig für mich. Jetzt habe ich mich mit dem Benchmark irgendetwas, wo ich sagen kann, sind wir besser oder schlechter als so die große Summe aller Produkte da draußen. Wie hilft mir jetzt noch die Variante des UIQ KPI und was macht ihn nochmal spezieller?
Also die KPI-Variante, das war also auch so eine Anforderung, die man an uns gestellt hat, nach dem Motto, jetzt haben wir ja schon den UIQ, jetzt kommen da irgendwelche Zahlen raus, das ist ja alles schön. Jetzt wird der geneigte Anwender quasi dahin gehen und sagen, okay, dann bilde ich mal über alle UX-Faktoren einen Mittelwert und benutze das als KPI. Und da haben wir gesagt, naja, okay, das ist auch ein bisschen, es ist nicht clever, das zu machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, was wäre denn smarter? Und wie können wir das Ganze umsetzen? Man hat überlegt, okay, nur die reine Wahrnehmung, beispielsweise von der Attraktivität, ist zwar schön, aber es wäre doch sinnvoller, den Anwender bzw. den Probanden und Probandin selber noch zu fragen, wie wichtig ist ihnen das denn überhaupt? Das heißt also, wie wichtig ist denn überhaupt die Attraktivität für dich? Weil jetzt nur, weil wir als Product Owner dabei gegangen sind und wollen jetzt wissen, wie die Attraktivität des Produktes ist, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass das draußen auch als wichtig wichtig angesehen wird. Also haben wir zusätzlich zu jedem UX-Faktor noch eine zusätzliche Frage, die wir stellen, nämlich genau, wie wichtig sind Ihnen diese Items, also diese Gegensatzpaare, also wie wichtig ist Ihnen dieser UX-Faktor überhaupt? Und eine Kombination genau nämlich aus dieser Wahrnehmung der beispielsweise Attraktivität und der Wichtigkeit der Attraktivität, daraus haben wir entsprechend die KPI entwickelt. Sodass wir eine KPI bekommen, die zwar sehr verdichtet ist von der Zahl, weil es ja nur eine Zahl ist. Wenn ich den Original, wenn ich den UIQ nehme, dann habe ich ja 6 verschiedene UX-Faktoren und zu jedem UX-Faktor habe ich einen Wert. Das habe ich natürlich bei einer KPI nicht mehr, weil da wird alles zusammen verdichtet, nämlich alle 6 UX-Faktoren. Aber dadurch, dass ich die Wichtigkeit mit drin habe und die Wahrnehmung mit drin habe, habe ich eine gewichtete UX-KPI. Und wenn ich das jetzt mehrfach mache, das heißt nicht nur einmal den UIQ mache, sondern den vielleicht sogar alle halbe Jahre mache, dann sehe ich auch aufgrund dieser einen UX-KPI, ob ich besser geworden bin oder schlechter geworden bin. Ich kann natürlich auch mit den Mitbewerberprodukten das Ganze machen und dort eine KPI berechnen und das quasi dagegen vergleichen mit meinen eigenen Werten. Aber das ist genau das Spiel, was man halt machen kann. Und das ist halt das Charmante, dass wir nicht einfach nur eine berechnete KPI haben, die irgendwie ein Durchschnitt von irgendwelchen Ansammlungen von UX-Faktoren ist, sondern dass wir dort entsprechend auch die Gewichtung der Wichtigkeit mit drin haben. So, und das macht die KPI wiederum aussagekräftiger und vor allen Dingen auch ein bisschen robuster. Robuster gegenüber Veränderungen, weil die Wichtigkeit teilweise auch abnimmt mit der Zeit und teilweise auch anders wahrgenommen wird.
Ja, ich kann mir also so generell vorstellen, dass je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin, dass die Relevanz auf NutzerInnenseite unterschiedlich bewertet wird. Also gerade auch so ein Faktor wie Originalität, also wie originell ist das, dass das vielleicht auch, wie du sagst, ne, die Relevanz dann im Laufe der Zeit abnimmt. Wenn ich jetzt ein Produkt zum Beispiel über Jahre benutze, muss es sich vielleicht auch gar nicht mehr so originell anfühlen, weil es das auch einfach nicht mehr so ist, weil es mein Standard geworden ist. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen bei Produkten, die in-house verwendet werden, die im B2B-Kontext verwendet werden, wenn zum Beispiel VerkäuferInnen ein Stück Software benutzen, das halt über Jahre, die sich vielleicht auch schon so weiterentwickelt, aber die ist natürlich relativ konstant. Das führt mich aber zu der Frage des Einsatzzwecks sozusagen. Also nicht Zweck, sondern eher, gibt es nach deiner Erfahrung Unterschiede bei dem Einsatz des UIQs bei Produkten verschiedener Kategorien? Was ich damit meine, ist zum Beispiel B2B, zum Beispiel B2C. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe wie eine App, die ich rausbringe, die da kaufen kann, vielleicht auch ein Spiel oder so und andere Sachen, wo Menschen gezwungen sind, das zu nutzen, weil es eben Teil ihrer Arbeitsumgebung ist. Gibt es da Unterschiede, gerade auch so in Bezug auf die Relevanzbeurteilung, auf den Benchmark vielleicht oder ähnliches?
Na, es gibt, also wir wissen ja mit dem Kanon-Modell, dass sich irgendwann quasi Begeisterungsfaktoren irgendwann zu normalen Leistungsfaktoren, zu Basisfaktoren bedeutet, nichts weiter ist, dass natürlich die Anwender und Anwender sich dran gewöhnen und es nicht mehr als originell wahrnehmen. Das ist schon richtig. Das bedingt aber auch gleichzeitig im Umkehrschluss als Product Owner, dass wenn ich es sehe, dass irgendwelche UX-Faktoren quasi abfallen in der Bewertung im Laufe der Zeit, dass ich da was machen muss. Also wenn die Originalität immer abflacht mit im Laufe der Zeit, dann muss ich mir wieder überlegen, okay, welche Funktionen muss ich jetzt wieder bieten, die als originell wahrgenommen werden, um die Originalität wieder nach oben zu treiben. Das ist das auf der einen Seite. Aber die andere Sache, die auch impliziert ist, wie wird das Produkt wahrgenommen oder wie werden unterschiedliche Produkttypen, Produkte wahrgenommen? Und das ist so ein bisschen, ich sage mal so ganz chemisch, im B2Business, also Business-to-Business-Bereich, ist es eher, dass die pragmatischen Qualitäten, also ganz klassische Usability-Qualitäten, eher wahrgenommen werden und eher als wichtig empfunden werden, als beispielsweise Originalität und so weiter. Aber in letzter Zeit kommen natürlich auch Sachen oder auch UX-Faktoren mit rein, sowas wie Vertrauen oder Quality of Content, also Inhaltsqualität, die auf einmal auch eine Rolle spielen. Und das ist sowohl bei B2C als auch bei B2B-Produkten der Fall. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass B2C natürlich eine ganz andere, also B2C-Produkte eine ganz andere Herausforderung haben. Weil wir wissen ja, B2B-Produkte werden in der Regel nicht freiwillig ausgewählt und entsprechend eingesetzt, sondern die bekommt man ja vorgesetzt in der Regel. Aber im B2C-Bereich ist genau umgekehrt. Das heißt, dort muss ich natürlich als Product Owner immer wieder um die Gunst der Anwendung und Anwender buhlen und mich entsprechend positionieren. Und da ist es immer die Frage, was schaffe ich an Unterscheidungsmerkmalen zu Konkurrenzprodukten oder zu Mitbewerberprodukten? Und wenn man natürlich jetzt, wenn ich jetzt PO wäre eines Produktes und ich hätte Mitbewerber, dann würde ich natürlich als allererstes mal die mit dem UEQ die UX der Mitbewerber messen, um mal zu gucken, wie die so wahrgenommen werden, um zu gucken, okay, gibt es dort irgendwelche UX-Faktoren, die schlechter wahrgenommen werden, laut Benchmark. Und da würde ich mich ja als PO draufsetzen und sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise die Originalität bei anderen Produkten, bei Mitbewerberprodukten auf einmal schlechter oder schlecht wahrgenommen werden, dann würde ich ja sagen, okay, als Unterscheidungsmerkmal müssten wir jetzt alles daran setzen, die Originalität unseres eigenen Produktes nach oben zu bringen. Das kann ich natürlich aber nur dann machen, wenn ich natürlich weiß, wie sind denn die Originalität des Mitbewerberproduktes und wie ist meine eigene Originalität des Produktes. Und dieses Spiel kann ich natürlich so schön mit dem UEQ betreiben, weil das ist natürlich dann, es ist halt relativ einfach, es einzusetzen und entsprechend auszuwerten. Aber aufgrund dieser Zahlen kann ich das entsprechend begründen, auch jetzt in der Auswahl meines Backlogs, also welche User-Story wähle ich denn jetzt aus und kann die entsprechend natürlich auch nach oben priorisieren, wenn es um Unterscheidungsmerkmale geht. Also es ist immer die Frage, welche Strategie verwende ich dort und welche Strategie möchte ich dort auch anwenden.
Ich glaube, das hängt aber sehr stark davon ab, dass man eine, ich würde mal sagen, geeignete Auswahl der Faktoren durchgeführt hat. Und jetzt kann, natürlich, wir kennen hier so etwas, der eine oder andere unserer ZuhörerInnen kennt auch das Thema UX-Vision, über das ich jetzt sicherlich auch sagen kann, man findet zumindest aus unserer Perspektive heraus vielleicht die richtigen. Aber mich würde interessieren, wie ich vielleicht den UEQ auch einsetzen kann, gerade auch wenn ich Konkurrenzprodukte untersuchen lasse, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die relevanten Faktoren für die User Experience meines Produktes oder eines Produktes dieser Kategorie oder dieser Nische oder der Branche und so weiter. Hast du da Erfahrungen?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil man müsste ja im Umkehrschluss sagen, oder man müsste ja eigentlich sagen, okay, ich nehme alle UX-Faktoren, die es gibt auf dieser Welt, in Anführungszeichen, und checke die gegenüber des Produktes im Sinne von, sind die relevant oder sind die nicht relevant. Das ist jetzt auch beliebig langweilig, das zu machen. Also wird man natürlich dabei gehen und eine Vorauswahl treffen, und das würde ich grundsätzlich immer mit drei Gruppen machen. Das würde ich auf der einen Seite immer mit dem Team zusammen machen, zu sagen, okay, und da kommt die UX-Vision wieder ins Spiel, die du gerade angesprochen hattest. Welche UX-Faktoren sind denn für uns als Team wichtig? Dann würde ich mit den Verantwortlichen, mit den Produktverantwortlichen, beziehungsweise mit der Geschäftsführung, Management, je nachdem, auf welcher Ebene man dort arbeitet, genau das gleiche Gespräch führen. Würde die fragen, welche UX-Faktoren sind denn hier für uns rein unternehmerisch, von der Organisation her, wichtig? Und dann würde ich das ganze Spiel nochmal mit Anwenderinnen und Anwendern machen. Das heißt, dort entsprechend auch nochmal eine Fokusgruppe bilden und versuchen, mit denen zusammen herauszufinden, welche UX-Faktoren dort wichtig sind. Und dann habe ich drei Gruppen mit drei Ergebnissen und kann die übereinander legen und kann sagen, okay, das ist eine Auswahl, die kann ich jetzt treffen und die ist auch begründet.
Sehr gut. Ich glaube, das ist mich gar nicht so trivial. Ich habe einmal versucht, in einer Umfrage, ich habe mir damals von dem UIQ Plus, der diese verschiedenen Faktoren anbietet, woraus ich mir sozusagen einen modularen Fragebogen ja bauen kann, diese Faktoren alle genommen und die gleiche Frage, wie ihr sie bei dem Thema mit der Gewichtung auch schon gemacht habt, einfach angewandt. Und dann stelle ich auch mal fest, wenn ich dann 20 Faktoren befrage, sind von den 20 halt 15 wichtig. Am Ende. Und das hilft mir aber nicht bei meiner Auswahl der jeweiligen Features oder der Veränderung des Produktes, die ich eigentlich brauche. Von daher finde ich die Idee, diese drei Gruppen zu befragen, durchaus hilfreich, weil es diesen Korridor einfach kleiner macht. Das ist so, wenn ich Menschen alles anbiete, dann wollen sie meistens alles haben. Und das wird herausfordern. Ich glaube nämlich auch, um auf das Thema Originalität zurückzukommen, das ist etwas, wo ich immer wieder hinterfragen würde, brauche ich Originalität? Oder die Sachen, die über diese einzelnen Items, die da drin sind, also diese Wortpaare abgebildet ist, für mein Produkt und gerade ein B2B-Produkt, das ich für ein Callcenter beispielsweise verkaufe, wie originell muss das sein? Vielleicht ist das sogar schädlich. Es darf halt nur nicht veraltet wirken. Das ist vielleicht so ein bisschen, du hattest Kano eben angesprochen. Kano basiert ja auch auf der Zwei-Faktor-Theorie und so weiter im Sinne von ne, Hygienefaktoren, also Sachen, die ich gut finde, Sachen, die mich abstoßen und so weiter. Wenn ich da nicht aufpasse, mache ich etwas wichtig, das halt nicht wichtig ist, aber es da, also um das klar zu machen, es muss nicht besonders originell sein, aber es darf halt nur nicht unoriginell sein, beziehungsweise langweilig oder gewöhnlich oder ähnliches. Es braucht so einen Sweet Spot vielleicht.
Ja, ich bringe da immer ganz, ganz gerne immer so das Beispiel und versuche die Leute so ein bisschen in die Lage zu versetzen, wann sie das letzte Mal ein Möbelstück gekauft haben. Weil wenn man in so einem Möbelhaus ist und mal so guckt, was da so an Software bei denen läuft, dann stellt man fest, das ist auch so eine wunderschöne alte Terminal Character Emulation, die einfach uralt ist. Ich kenne die Software auch teilweise persönlich. Das ist wirklich so ein Trümmerkasten am Vollzeichen. Das hat null originell, das ist null neuartig. Aber das ist halt unwahrscheinlich durchschaubar, das ist unwahrscheinlich schnell und das ist unwahrscheinlich effektiv. Und das sind eher die Faktoren, die natürlich aus einer Produktebene wichtig sind und entsprechend auch wahrgenommen werden. Und jeder, der mit dem System arbeitet, die Hürde ist natürlich sehr hoch, in so ein System reinzukommen. Weil es ist natürlich alles so Tastaturbedienung oder alles mit Maus gar nichts oder so, also wirklich rein terminaltechnisch. Wenn man aber einmal drinnen ist, ist man unschlagbar, was die Zeit und was die Effizienz angeht und die Effektivität angeht. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile, mit welchem Produkt ich wie rum arbeite. Und das ist schon richtig, man muss immer gucken, welche Faktoren sind denn wirklich wichtig. Man kann natürlich tendenziell, was ich auch schon sagte, im B2B-Bereich sind eher die ganz handfesten, ironischen, pragmatischen Qualitäten wichtig, also was in Richtung Visibility geht, Durchschaubarkeit, Effizienz und so weiter. Wenn es dann noch mehr contentlastig wird, dann muss man schauen, dass man dort auch mal irgendwie vielleicht Reliability of Content oder Quality of Content immer mit reinzubringen. Trust ist immer wieder so ein Thema, also Vertrauen, wo man nochmal reinschauen muss. Aber tendenziell eher in Anführungszeichen handfeste Usability-Faktor.
Sehr gut, dann haben wir jetzt ein bisschen was dazu verstanden. Ich würde aber gerne mal auf den Einsatz des UIQs zurückkommen, weil ich gerne wissen würde, was gilt es denn da so bei zu beachten? Also wenn ich hier jetzt sage, ich finde den, der klingt irgendwie spannend und ich habe irgendwie Bock drauf und ich finde User Experience mega wichtig, was gilt es bei dem Einsatz des UIQs zu berücksichtigen? Und was sind vielleicht auch typische Fallen, in die Menschen reinlaufen, die den UIQ für ihr Produkt einsetzen?
Ja, das ist immer wieder eine spannende Frage. Weil die erste Frage kommt immer, ja, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauche ich denn überhaupt, um ein in Anführungszeichen aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen? Und als guter Informatiker sage ich immer, ja, es kommt drauf an. Es kommt dahingehend auch drauf an, also man kann tendenziell sagen, so 30 Probanden, also 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollte man schon haben. Dann kann man schon ein relativ gutes Ergebnis bekommen, was in der Regel auch recht gut ist. Weil, und das ist immer die Frage, was ist denn ein gutes Ergebnis? Das ist gar nicht mal das, der Wert der einzelnen UX-Faktoren selber. Das ist nachher vergleichbar mit einem Benchmark und so weiter. Dann kann ich sagen, ob ich gut bin oder nicht gut bin. Sondern ich sage immer, es muss qualitativ gut sein. Das heißt, statistisch muss das gut sein, das Ergebnis. Und da gibt es halt so ein paar Kennzahlen, also in der Regel zwei Kennzahlen, auf die man eigentlich gucken sollte. Auf der einen Seite ist es die Standardabweichung. Das heißt, wie weit weicht das Ergebnis von meinem Mittelwert ab im Schnitt. Das heißt, die Aussage, die dahinter steckt eigentlich, je höher die Standardabweichung, desto uneiniger sind sich die Leute gewesen, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Das heißt, ich habe eine große Varianz drin in meinem Ergebnis. Also die einen sagen, das ist voll hässlich und die anderen sagen, das ist voll schön. So, und das will man ja eigentlich in Anführungszeichen nicht haben. Das kriege ich nur dadurch hin, indem ich mehr Probanden mit reinnehme in meiner Studie. Damit kriege ich das raus. Das heißt, da komme ich auch nicht mehr mit 30 hin, dann muss ich irgendwo auf 50, 60, 80 hochgehen. Ein anderer qualitativer Wert ist das sogenannte Konfidenzintervall, das heißt das Vertrauensintervall. Das ist beim UEQ, so wie es in der Excel-Tabelle eingestellt ist, das sogenannte 95-prozentige Konfidenzintervall, was nichts anderes heißt, als dass der nächste Teilnehmer oder Teilnehmerin des Fragebogens im Grunde genommen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% in genau dem Bereich antworten will. So, und das ist auch gleichzeitig der Fehlerbalken, den wir anzeigen. Das heißt, wenn jetzt die Konfidenz in der Regel liegt, meistens so zwischen irgendwie 0,1 und 0,2, manchmal auch 0,3, aber dann habe ich halt 0,2 beispielsweise nach oben und nach unten. Wenn ich jetzt einen UX-Faktorwert habe von bei der Attraktivität beispielsweise von 2, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Teilnehmer und Teilnehmerin letzten Endes den Fragebogen ausfüllen wird, genau für die Attraktivität, nämlich bei 1,8 bis 2,2 mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit. Dann merkt man auch schon, je kleiner dieser Balken ist, also dieser Bereich ist, desto besser ist mein Ergebnis. Also jetzt nicht von der Aussagekraft her, sondern einfach von der statistischen Qualität her. So, und das sind so die beiden Werte, wo man erstmal hingucken muss, weil es gibt auch teilweise Konfidenzintervall von 0,4, teilweise habe ich auch schon 0,5 gesehen. Das heißt, dann habe ich nachher einen Wertebereich, meine Fehlerrate, der bei 1 liegt. Das heißt, dann habe ich nicht mehr eine Attraktivität von 2, sondern da habe ich irgendwas von zwischen 1 und 3 beispielsweise. Und das ist natürlich ein Bereich, der wesentlich zu groß ist. Das heißt, ich kann da keine wirkliche Aussagekraft mehr rausziehen und sagen, okay, jetzt habe ich eine gute Attraktivität oder eine schlechte Attraktivität. Kann ich gar nicht sagen, weil mein Fehlerbalken einfach viel zu groß ist. Und das ist so der größte Fehler, den man eigentlich macht, nicht auf die Zahlen zu gucken, also auf die statistische Qualität zu gucken, sondern einfach die Zahlen mehr oder weniger reinzuhacken und auszurechnen, um dann direkt quasi in die Auswertung zu gehen. Aber das ist eigentlich immer so ein grundlegender Fehler, den man eigentlich macht. Und den sollte man tunlichst vermeiden und vorher einmal gucken, wie ist denn die statistische Qualität? Und dann zu sagen, okay, dann, wenn die okay ist, dann kann ich in die Interpretation der Zahlen gehen.
Du hattest jetzt gerade nochmal darauf hingewiesen, den Fehlerbalken, den ihr anzeigt. Es gibt beim Download des UEQs, der, das haben wir da glaube ich noch gar nicht gesagt, der kostenfrei einsetzbar ist. Das finde ich da immer sehr charmant. Man muss halt sein eigenes Umfragesystem dafür erstmal aufbauen. Aber das Frageformat ist jetzt nicht so besonders, dass man das mit den üblichen Tools nicht abbilden kann. Es gibt eine Excel-Tabelle, so ganz klassisch, die dabei ist, die ihr mit anbietet, sodass man da eine ganze Menge Sachen drüber auch auswerten kann, unter anderem auch das Konfidenzintervall, von dem du gerade gesprochen hast. Ich muss also eigentlich nur die Umfrageergebnisse da rein kopieren und dann werden die von der Excel transformiert, so wie sie gebraucht werden und ich kriege dann auch direkt in Grafiken und so weiter angezeigt, wie die einzelnen Faktoren bei mir gerade bestellt sind.
Exakt richtig. Also diese Excel-Tabelle, die wir dort auf der Webseite uiq-online.org anbieten, dort ist der ganze UEQ zum Download und wie du schon sagtest, auch kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt worden. Dort kann man im Grunde genommen alles machen und in dieser Excel-Tabelle muss ich als quasi derjenige, der die Studie durchgeführt hat, nur meine Zahlen rein kopieren, die ich aus, wie du schon sagtest, aus dem Umfragetool wie Lime Survey oder was der Teufel was generiert habe. So, und die muss ich nur reinkopieren und alles andere macht die Excel-Tabelle. Die macht auch den Benchmark, die macht auch die Grafiken, die berechnet Standardabweichungen und alles Mögliche. Das ist dort alles mit inkludiert. Das Einzige, was man machen muss, ist hingucken. Das können wir leider noch nicht erzwingen.
Ist vielleicht auch ganz gut, weil das bedeutet nämlich auch, sich mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen und sie zu verstehen. Ich finde es ganz gut, du hast ja auch einige Qualitätskriterien gerade genannt, was die Statistik angeht. Aber deswegen erwähne ich auch nochmal das Excel-Tool, weil beispielsweise auch gerade bei Umfragen, die vielleicht auch ein bisschen forciert sind oder Leute keine große Lust haben oder nur schnell durchklicken wollen und so weiter, gibt es natürlich auch schräges Verhalten. Wie beispielsweise, ich klicke fast nur auf einer Seite irgendwie die ganze Zeit an. Das zeigt ihr in den Tool ja mittlerweile auch an.
Genau, wir haben sogar für die Ergebnisse, die noch reinkopiert sind, reinkopiert worden sind aus dem Umfragetool, noch einen entsprechenden Indikator, sagen wir es mal so, wie gut das Antwortverhalten ist. Jetzt nicht dass die Antwort selber, sondern das Antwortverhalten ist. Das ist das, was wir dort auch noch mit abgebildet haben. Da wird man auch mal drauf, oder wird man auch mal hingucken, um zu gucken, okay, wenn er jetzt überall rot ist oder sehr viel rot ist, dann wird man sagen, ja, okay, dann ist das Antwortverhalten auch wohl sehr, sehr labil gewesen und sehr komisch gewesen. Das heißt, da müsste man eigentlich den ganzen Datensatz in den Mülleimer schmeißen.
Nachdem wir jetzt so viel über den UGQ gesprochen haben, über so ein bisschen seine Historie und das, wie man ihn heute so einsetzen kann, gerade wo ich dich hier sitzen habe, was ist so aus, da du ja auch als PO gearbeitet hast, aus deiner Erfahrung heraus, was könnten nächste sinnvolle Entwicklungsschritte des UGQs als Instrument sein? Was erwartet uns vielleicht auch? Was sind noch Baustellen, die es noch gibt, an denen ihr noch arbeiten wollt?
Also wir haben im Grunde genommen zwei wirkliche Baustellen, die wir noch nicht ganz, also das heißt, noch nicht gelöst haben, aber wo wir dran arbeiten. Das ist auf der einen Seite den Benchmark noch ein bisschen feiner zu gestalten. Das heißt, jetzt haben wir nur einen Benchmark, der generell ein Benchmark ist, der nicht auf einzelne Produktklassen oder Produktgruppen runtergebrochen ist. Da sind wir noch dran am Arbeiten, dass wir dort noch entsprechend mehr Material bekommen und aussagekräftiger werden können. Und wo wir auch noch dran arbeiten sind, ist, dass wir beispielsweise das Umfragetool, was jetzt immer extern ist, also sprich Lime-Server und so weiter, dass wir das mit in den UGQ mit einbauen. Das heißt, dass wir ein eigenes Umfragetool bauen, wo wir die ganze Auswertung mit drin haben, wo wir im Grunde genommen die Excel-Tabelle ersetzen durch eine Web-Applikation und das alles dort mit abbilden können. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Hürde, die ein oder andere haben, diese Excel-Tabelle oder überhaupt erstmal so einen Anfang zu machen, sich überhaupt erstmal das Ganze downzuloaden, sich da einzuarbeiten, eine Umfrage zu machen, ein Live-Survey aufzusetzen oder ein anderes Umfragetool aufzusetzen und entsprechend dort Daten zu sammeln, das in die Excel-Tabelle zu überführen und dort entsprechend auszuwerten und zu interpretieren. Da wollen wir einfach so die Hürde ein bisschen runternehmen, indem wir halt eine eigene Web-Applikation dafür bereitstellen wollen.
Das klingt auf jeden Fall nach einer wertvollen Ressource, gerade wenn es darum geht, so etwas schnell und einfach anzuwenden. Ich glaube, es hat natürlich auch diverse Vorteile. Du hast das mit dem Benchmark angesprochen. Wenn Daten über ein Tool von euch mal erhoben werden würden, könnte man wahrscheinlich auch sehr einfach zu diesem Benchmark Daten beisteuern. Was, glaube ich, wenn ich das jetzt einfach nur lokal mache, nicht so trivial ist, weil ich sie halt euch irgendwie zur Verfügung stellen muss, was eine extra Aktivität ist, die mehr als nur einfach ich klicke ein Häkchen oder ähnliches ist. Welche Ressourcen gibt es denn noch, die mir bei der Nutzung des UGQs helfen oder mir die Nutzung auch generell erleichtern?
Naja, wir haben erstmal alles, was wir an Publikationen haben, an Handbüchern für den UGQ, verschiedene Tools und so weiter, alles rund um den UGQ auf der Webseite, sprich uiq-online.org, gesammelt und gebündelt. Und man kann sich halt dort, wenn man dann möchte, natürlich überall gut reinlesen und einarbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind, was das angeht, auch alle irgendwie erreichbar, auch jederzeit erreichbar und helfen auch ganz gerne. Aber der Schritt muss natürlich erstmal natürlich von den Product Owner selber kommen. So, und auf der Webseite, wie gesagt, haben wir alles gebündelt, alle Publikationen, alles, was hilfreich ist, ein eigenes Handbuch auch geschrieben, wie man den UGQ anwenden kann. Das alles dort haben wir veröffentlicht, ist alles for free quasi und es kann genutzt werden und es soll auch genutzt werden und es wird auch genutzt.
Sehr gut. Damit das vielleicht noch besser genutzt werden kann, möchte ich gerade so gegen Ende dieser Folge in unser klassisches Verhaltensmuster zurückfallen, dass wir nämlich mit einem Tipp aufhören. Gibt es noch Tipp, vielleicht ein oder zwei, vielleicht also auch Tipps, die du mitgeben kannst, wenn es um den Einsatz des UEQs als Product Owner geht?
Mein eigentlicher Tipp ist, macht es einfach. Also verwendet den einmal und macht mal die UX bei euch sichtbar. Ihr müsst es gar nicht mal an die große Glocke hängen oder jetzt irgendwie groß kommunizieren, aber macht es einfach mal als PO und macht mal die UX eures Produktes sichtbar. Und ich garantiere, da werden einige Überraschungen kommen, sowohl positiv als auch negativ. Aber ich finde es immer besser zu wissen, wie ist denn überhaupt die UX meines Produktes, wo ich als PO ja auch Verantwortung für trage, als da einfach so im Dunkeln rumzustochern und zu sagen, ja, okay, eigentlich wird das Produkt gut wahrgenommen und nach dem Motto, ja, das berichten uns auch unsere Kunden und Anwenderinnen und Anwender und so weiter. Aber wie es denn wirklich ist und wie es mal in Zahlen ausgedrückt ist, das schafft halt nur so ein Fragebogen. Und das muss man dann auch einfach mal machen. Und das ist immer so ein Tipp, den ich überhaupt gebe, fangt mal an und macht das einfach mal. Und guckt euch die Ergebnisse mal. Dann werdet ihr feststellen, da sind ein paar nette Informationen drin, die ich vorher nicht hatte.
Sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir mit dieser Folge so einen kleinen Deep Talk mal zum Thema UEQ anbieten konnten, der euch mit mehr Informationen rund um den Einsatz des User Experience Questionnaires versieht. Wenn ihr noch Fragen habt, wir werden natürlich Andreas Link, den LinkedIn-Link, auch entsprechend in die Shownotes packen. Und die ganzen hier genannten Links sind aufgeführt in den Shownotes. Schaut da also gerne rein, klickt drauf. Und ich kann das, was Andreas eben nur gesagt hat, nochmal wiederholen. Wenn ihr da Fragen zu habt, wie man den UEQ einsetzen kann, haut die Leute an. Die reden mit euch, die beißen nicht, die haben meistens gut gegessen. In dem Sinne.
In der Regel schon.
In dem Sinne, Andreas, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Danke dir.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.